Ihr müsst euch das mal reinziehen. Es ist 23.21 Uhr an einem Sonntagabend. Morgen ist Rosenmontag. Draußen schneit's und wir treffen uns hier, um über die dritte Liga zu sprechen. Da soll uns mal einer sagen, wir würden diese Liga nicht lieben.
Das ist Leidenschaft. Leidenschaft, sag ich dir.
Ich glaube, das wird die späteste und gleichzeitig früheste Folge aller Zeiten, möglicherweise.
War's das schon mit Folge? Kommt jetzt schon das Intro?
Nein, weil der
20 Sekunden Geplänkel.
Der Blick auf die Uhr irritiert mich wirklich ein bisschen.
Aber du hast doch früher Morningshows gemacht, da bist du doch um die Uhrzeit aufgewacht.
Ja, ich habe einen Jetlag fürs Leben, das sowieso. Und jetzt ist ja gerade auch noch Karneval, da eignet man sich ja auch so einen Jetlag an, aus Gründen.
Ja, du hast auch irgendwie eine belegte Stimme, habe ich das Gefühl,
ja, das
oder?
Liegt aber hier an der Leitung, glaube ich. Also da würde ich jetzt nicht zu schnell irgendwelche Rückschlüsse ziehen.
Ist so eine ISDN-Leitung gelegt, da aus dem... Aber wisst ihr, was ich für eine Tortur hinter mir habe? Ich mache jetzt mal den Wagner, ja? Ich bin aus Manchester heute nach Frankfurt geflogen, weil in Köln der Flughafen gesperrt wurde wegen Schnee. Das müsst ihr euch mal reinziehen, ja, fast im März. Und dann alle wollen in den Zug nach Frankfurt. Ich steige da natürlich auch ein, krieg noch gerade so einen Platz im Bordbistro, kann noch gerade so aus der kalten Hose ein Helles bestellen, Feierabendbier. Und dann sitzen da alle Mannia Aachen-Fans. In dem Zug davor bin ich mit in dem Flieger war ich mit Waldhof-Fans. Die waren auch in Liverpool. Also überall dritte Liga. Und dann auf einmal ist alles passiert. Dann kam Vater von einem Bundesligaspieler. Dann kam Co-Trainer aus der Bundesliga. Und wir saßen mit 8 Mann auf dem Platz für 4. Es war episch, aber...
Was war denn das für ein Promi-Zug?
Es war echt, also es hätte nicht viel gefehlt und ich hätte gerufen, ich bin kein Star, holt mich hier raus. Also,
aber aus Datenschutzgründen darfst du keine Namen nennen.
Ich glaube, ich nenne jetzt mal keine Namen, es waren aber feine Menschen und ganz toll. Und die Aachen-Fans waren natürlich beseelt ohne Ende. Die Rückfahrt war toll, nur ich habe natürlich die ganze Zeit auf die Uhr geguckt. Ich wusste ja, ihr wartet. Ich bin hier gerade aus dem Taxi gefallen. Mir ist dann noch, meine AirPods sind mir noch in den Schnee gefallen. Ich habe gerade so eine kurze Hose angezogen und schon geht's hier los. Wahnsinn.
First World Problems. Meine AirPods sind mir noch in den Schnee gefallen.
Aber das will ich gleich mal davor schieben. Ich habe natürlich bei den ganzen Wartezeiten im Prinzip mehr dritte Liga geguckt als jemals zuvor. Also ich habe alle Spiele nicht nur in der Zusammenfassung, sondern teilweise auch 90 Minuten Re-Life nochmal geschaut. Also ich war noch nie so vorbereitet wie vor dieser Snackable-Content-Ausgabe.
Geil. Du kannst alles auswendig, alle Spielberichte, geil. Freue ich mich. Ja, ich habe das auch heute gemacht. Ich habe heute auch alles reingezogen, bin vorbereitet. Wir können gerne jederzeit anfangen, weil wir wollen alle ins Bett.
Okay, dann sage ich es jetzt voller Inbrunst und diesmal auch mit absoluter Überzeugung. Das hier wird die beste Folge aller Zeiten.
Das fängt doch schon sehr unterhaltsam an.
Ja, finde ich geil.
Und wie das gezündet hat.
Caramba, Carajo!
Es ist mehr als nur ein Spiel.
Und irgendwann werde ich wahrscheinlich hier dem Streuselkuchen nicht widerstehen.
Oh, genau.
Ja, ehrlich.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wir sind alle 4 am Tisch, aber ansonsten kann's losgehen.
Und damit herzlich willkommen. Schön, dass ihr dabei seid. Danke fürs Einschalten bei Folge 102 von 4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport. Ihr habt schon gemerkt, einer fehlt doch. Thomas Wagner ist heute nicht mit dabei und wir sitzen auch nicht am Tisch. Wir sind zugeschaltet aus 3 Kölner Stadtteilen, weil es eben auch so heftig geschneit hat. Nehmen wir das mal als Ausrede. Es liegt auch ein bisschen daran, dass ein Mann gerade frisch zurückgekommen ist aus Großbritannien. Er hat es schon erzählt, es ist der Mann mit der Inselbegabung sozusagen. Er weiß jetzt, wie es sich anfühlt in Enfield. Er ist sonst einer, der macht sich keinen Kopf. Es ist Christian Straßburger.
You never walk alone, sage ich mal.
Von The Cop zum Kopf von 4:3. Er ist keine Karnevalsmaus und geht immer ohne Kölsch aus dem Haus. Hier ist Yannick Barkic. Aber du kannst den
Schönen
Tanz. Du kannst den Tanz.
Ja, den haben wir in der Tat am Freitag auch bei der Victoria gesehen. Die haben natürlich auch schön alle Karnevalsplatten aufgelegt am Höhenberg. Und selbst die Fans aus dem Erzgebirge haben sich fleißig verkleidet. Und da waren auch zwei Frauen mit dabei, die sich auch dann irgendwie verkleidet hatten. Und die haben diesen komischen Tanz gemacht. Und das sah dann doch schon sehr einstudiert aus.
Und für alle, die überhaupt gar nichts damit anfangen können, Karnevalsmaus ist so der große Karnevalshit gerade in den Städten, wo eben Karneval gefeiert wird. Man checkt das in Köln nicht, dass es auch Regionen gibt, wo einfach aktuell ein ganz normales Wochenende zu Ende gegangen ist. Aber hier ist natürlich Ausnahmezustand.
Aber man muss das wirklich mal sagen, wir waren ja bei der Haie-Sitzung, ne? Da war ja Druckluft auch. Die haben zum Ende ja, glaube ich, 7-mal das Lied gespielt. Die werden wahrscheinlich nach Minute bezahlt. Also ich hab das nicht im Ohr, ich habe das im ganzen Körper. Ja. Ich bin eine Karnevalsmaus.
Eine was?
Es ist wirklich, also Gratulation an denjenigen, der dieses Lied geschrieben hat. Das wird, glaube ich, ein reicher Mann oder Frau.
Ja, ich hab am Freitagabend auch aufgelegt auf einer Karnevalsparty und auch bestimmt 5-mal die Karnevalsmaus rausgelassen.
Aber kam dann auch jemand und hat gesagt, hey, DJ Schieper.
Ich wünsche mir hier einen Song. Ich möchte gerne Karnevalsmaus hören. Ist mir immer sehr dankbar für so einen Tipp von einem Hit, den man sowieso 5-mal spielt.
Und danach Tommy.
Ja, zu später Stunde zum Schunkeln. Ja, das
natürlich.
Macht man hinten raus. So, 23.27 Uhr. Ich habe übrigens schon Zähne geputzt. Ne?
Ich auch.
Haben wir schon gesagt, dass Thomas Wagner bei Olympia war? Das ist gerade an mir vorbeigerauscht. Ach, ja, stimmt. Ja, der ist ja nicht dabei. Wir sind ja nur 3:3.
Ja, Thomas Wagner ist nach Italien geflogen und hat sich vorhin unter anderem das Eishockeyspiel der deutschen Mannschaft gegen die USA angeguckt.
Nee, deswegen sind wir heute in so einer kleinen Special-Ausgabe, weil in Köln, wir sind aus dem Westen hier, Rosenmontag, das ist eigentlich ein Feiertag im wahrsten Sinne des Wortes. Deswegen werden wir jetzt in 8 Minuten diesen Spieltag durchgehen. Und wir hatten das vorher, das kann ich mal den Leuten zu Hause auch nochmal kurz mitgeben, wir hatten vorher gesagt, wir machen dann so abends eine kleine Folge und schalten uns zu und sowas, ne? Und nicht so viel, weil der Tobi muss das ja schneiden und so. Dann kommt heute der Ablaufplan von Yannick Bakic.
Von hier.
Und da habe ich gedacht, okay, da hat einer nichts verstanden. Der wollte, ich will jetzt auch keinen Namen nennen, wer noch einen Gast einladen wollte. Also völlig wahnsinnig.
Ja gut. Die Liga schläft ja nicht, ne? Um mal die Kurve wieder zu bekommen. Ich habe ja gearbeitet an diesem Wochenende, waren 2 Stadien. Was ich mitgenommen habe, ist, dass der Kampf um Platz 1, glaube ich, noch spannender wird, als wir alle schon glauben. Nächsten Spieltag können 5 Mannschaften Tabellenführer werden. Das ist ja schon einfach mal ein geiler Fakt. Und ansonsten, die ersten 7 sind innerhalb von 5 Punkten in der Tabelle. Es wird der dramatischste Aufstiegskampf aller Zeiten. Und Cottbus hat heute, am Sonntag, glaube ich, auch 2 Punkte liegen gelassen. In einem guten Drittligaspiel, was dann emotional zu Ende gegangen ist, sagen wir so.
Ja, das kann man so sagen, das haben wir alle gesehen. Ich glaube, dass wir ja auch jetzt noch vollumfänglich darüber sprechen werden, was da am Ende für eine Emotion war. Ich habe es mir aus allen Perspektiven angeschaut und unterm Strich kann ich nur sagen, das, was Pele Wollitz gemacht hat, war herrlich.
Also ich glaube, das muss man kurz erklären. Die Szene in der letzten Minute, es gab eine Ecke für Cottbus. Der Ball fliegt in den 16er, wird geköpft an den Torhüter. Das Netz wackelt, der Torhüter steht hinter der Linie, der Ball berührt seinen Oberkörper und man kann es aus keiner Kameraperspektive richtig aufklären, ob der Ball im Tor war oder nicht. Cottbus reklamiert natürlich, stürmt auf den Schiedsrichter. Mannheim freut sich, dass das Tor nicht gegeben wird. Am Ende ist es, glaube ich, ein Foto von der Lausitzer Rundschau, was man öffentlich sehen kann, was dann zeigt, dass der Ball wahrscheinlich doch über der Linie ist. Ja, und was heißt das wieder? Wir freuen uns, dass es keinen Videobeweis gibt, beziehungsweise keine Torlinientechnik. Ist jetzt Cottbus beklaut worden, 2 Punkte. Was meint ihr dazu?
Ja, das Problem ist ja wirklich, also ich habe es mir dann auch im Live angeschaut. Da hätte es wirklich dann diese Torlinientechnologie, also die Uhr, es gibt es ja, erste, zweite Liga, wo dann wirklich die Technik zu 100%, wahrscheinlich sind es 99,9, sagt, hier, es bimmelt, der Ball war hinter der Linie. Ich weiß nicht, wie man das auf dem Feld als Schiedsrichter oder als Schiedsrichterassistent, je nachdem, wo man auch steht und im ganzen Gewusel hundertprozentig entscheiden kann. Der hat ja auch gezögert, der Schiedsrichter. Ich habe danach natürlich sofort auch wahrgenommen, die Cottbus-Fans waren sich absolut sicher, das Ding war hinterm Kasten. Du kannst da natürlich auch diese Fotos, die du ja in Frames, ne, dann knippst du da 100 Dinger ab und dann siehst du es dann und sowas. Also das muss ich leider sagen, wenn man dann keine Technik hat, ist das ein menschliches Versagen in An- und Abführung, welches dazugehört. Ne? Also ich will dem Schiedsrichter da überhaupt nichts Böses unterstellen. Da hätte es einfach eine Torlinientechnologie hätte da geholfen. Und ich glaube, dass auch Pele Wollitz mit seiner Reaktion, ist ja danach mit dem Schiedsrichterteam sozusagen zur Kabine gegangen, um die zu schützen, was ja
verrückt genug ist. Das fand ich eine ganz große Geste. Da merkst du ja, wie viel Macht dieser Mensch auch hat, um eine ganze Kurve dann ruhig zu stellen, weil man will sich ja gar nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn der Schiedsrichter da alleine in den Tunnel gegangen ist. Deswegen erstmal großes Lob an Pele, dass er das irgendwie erkannt hat. Was ich aber auch bemängeln muss dabei, er hat sie ja nachher im Interview dann auch irgendwie ein Stück weit gefordert, dass man hätte den Torhüter mal fragen sollen, ob der Ball denn hinter der Linie wäre, weil der hätte es ja entscheiden können. Ich finde, das ist ein bisschen übergriffig, weil es war jetzt nicht so eine Situation, wo man sagt, die haben sich einen Elfmeter erschwalbt und dann könnte man mal den Geschwalbten mal fragen, ob das wirklich eine Schwalbe war oder ob es berechtigt war. Das ist ja eine ganz andere Situation. Wie soll der Torhüter von Mannheim das erkennen?
Ich weiß auch gar nicht, ob der wirklich die genaue Wahrnehmung hatte, wo er gerade stand, als er den Ball abbekommen hat. Und ich glaube, die Riesenaufregung ist auch deswegen entstanden, weil das Netz einfach auch so wahnsinnig gewackelt hat. Mhm. Aber ausgelöst eben, glaube ich, durch den Keeper und nicht durch den Ball. Und deswegen sah das so ganz klar nach einem Tor aus. Und ja, und dann war es dann eben mit so knapp und hat hinten raus ja auch noch für ein paar Tumulte gesorgt. Es gab noch ein bisschen Rudelbildung. Gerhard Zuber lag irgendwie plötzlich zweimal auf dem Boden. Angeblich ist ihm Pele Wollitz aus Versehen nur auf den Fuß gestiegen. Also das war natürlich jetzt alles irgendwie noch so die Abrundung von einem wirklich sehr, sehr emotionalen und aufgeladenen Spiel. Also so für den neutralen Zuschauer war da eigentlich super viel drin. War das eigentlich ein richtig unterhaltsamer Nachmittag.
Finde ich auch. Also es war, also am Ende, mein Fazit von der ganzen Nummer ist, Videobeweis, ihr kennt alle meine Meinung dazu, Torlinientechnik immer gerne, weil du einfach so die hundertprozentige Sicherheit hast, aber willst du den VAR, musst du einfach aufsteigen in die zweite Liga, das musst du dir verdienen und deswegen sage ich, Cottbus nicht zwei Punkte verloren, sondern weiter dranbleiben und dann verdient ihr euch eben den VAR mit dem Aufstieg.
Ja, was heißt verdienen? Also man muss dann natürlich, also die Zeit haben wir heute nicht und auch nicht die Muße und auch nicht die, da bräuchte es noch anderes Personal hier und Gäste und so weiter und so fort, um über eine Thematik zu sprechen, die ja europaweit, sage ich mal, eine ist, und zwar das Schiedsrichtertum. Jetzt kommt ein unfassbar komischer Satz, wo ich selber Ekel habe. Ich war ja jetzt in England und... und habe dort Fußball geschaut und mir auch Fußballberichterstattung angeschaut. Und gestern war zum Beispiel Steve McManaman, falls ihr den noch kennt, Experte beim englischen Fernsehen. Und da ging es auch lang und breit um den Videoassistenten. Und ich sag mal so, in England ist die Stimmung ähnlich wie in Deutschland. Da wollen sie auch, dass der abgeschafft wird. Da gibt es ja sogar eine Toleranz bei Abseitssituationen, die wir in Deutschland nicht haben und sowas. Also es ist eine Thematik, eine Dramatik, eine Dynamik entstanden rund um dieses Thema, wo du jetzt am Ende runterbrichst, das, was Pele Wollitz nämlich sagt. Die Schiedsrichter da auf dem Feld, die wissen gar nicht mehr ein und aus. Die sind völlig... Also ich will sie jetzt nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich könnte es verstehen, wenn jeder verwirrt ist, wenn jeder nicht mehr weiß, wo links und rechts ist, wenn jeder nochmal nachdenkt, wenn jeder nochmal, die sind verunsichert und die Verunsicherung kommt durch eine Dynamik, die einfach auch nicht mehr aufgehalten wird, sondern jetzt hat sich ja der Schiedsrichterchef auch bei der Konferenz in der Bundesliga ins Studio gesetzt. Eine Aktion, wo man sich jetzt fragt, was hat das gebracht? Also bei den strittigen Entscheidungen hat er sich nämlich nicht dazu geschaltet. Also es geht jetzt, glaube ich, für den DFB darum, da irgendwelche Dinge einzuleiten, auch menschlicher Natur, sagen wir es mal so, dass die Schiedsrichter wieder in ihre Bahn zurückkommen. Denn da gibt es ja ganz viele hochtalentierte Jungs und Mädels, und die brauchen einfach jemanden an ihrer Seite, der supportet und nicht einen an der Seite. So ist es mein Empfinden zumindest und so ist das, was ich höre, wenn ich mit Leuten, die sich damit umgeben und damit ständig auseinandersetzen, mir sagen, die brauchen einen an ihrer Seite, der den Rücken stärkt und nicht, wo du das Gefühl hast, da kreist die ganze Zeit das Damoklesschwert über einem. Ich glaube, das hilft den Schiedsrichterinnen und Schiedsrichtern überhaupt nicht und da appelliere ich an den DFB, dass da dringend etwas verändert werden muss.
Meine Geschichte mit Schiedsrichtern jetzt vom Wochenende ist, beim Weggehen im Kölner Karneval habe ich in einer Kneipe zwei Bundesliga-Schiedsrichter gesehen. Ich sage aber nicht, wer es war. Möchte da niemanden in Schwierigkeiten bringen. Eine andere Geschichte hatte das Spiel natürlich auch noch parat. Es war das Debüt von Tolga Ciaci, der Bruder von Tolçay oder wie Pele Wollitz ihn nennt.
Ciaci, der Ältere.
Ja, er ist jetzt also zusammen mit seinem Bruder endlich auf dem Platz gewesen und hat dann nach dem Spiel uns mal erzählt, wie das für ihn war.
Für uns beide ist erstmal ein Traum in Erfüllung gegangen. Er ist seinen Weg gegangen, ich bin meinen Weg gegangen. Jetzt haben sich unsere Wege hier gefunden. Dafür sind wir dankbar. Aber wichtig ist, dass wir als Mannschaft Erfolg haben, dass wir ein gewisses Ziel haben am Ende der Saison. Und ja, dafür bin ich auch natürlich gekommen. Und dafür müssen wir auch alle weiter hart arbeiten. Ich werde auch versuchen, meinen Beitrag dazu zu leisten. Und ja, ich hoffe, wir sind erfolgreich.
Ja, ganz toll. Nicht nur, weil es Brüder sind, sondern das muss man mal einfach sagen, Tolga Ciaci ist ein überragender Fußballer. Ich meine, habt ihr euch mal die Vita reingezogen? Ich kenne ihn natürlich höchstpersönlich aus Mönchengladbach, also höchstpersönlich im Sinne von, dass ich ihn da sehr oft gesehen habe auf dem Feld. Hat in Wolfsburg gespielt, hat bei der Hertha gespielt, der hat sogar bei Galatasaray und Fenerbahce und Başakşehir gespielt. Also du holst dir ja eine Qualität da rein. Natürlich dank der herzlichen Verbindung mit dem Bruder, die ist nahezu einmalig in dieser Liga. Also Tolga Ciaci ist auf Anhieb in der Hitparade von 0, ich will jetzt nicht sagen auf 1 geschossen, aber auf jeden Fall in die Top 3 geschossen. Das ist ein richtiges Faustpfand und das ist auf jeden Fall ein nächster Wink für Energie Cottbus in Richtung Aufstieg.
Es dauert aber, glaube ich, auch noch eine Zeit, bis er, wie man so schön sagt, spielfit ist. Das hat man, glaube ich, heute auch gemerkt, dass das doch, also ich habe selber nie professionell Fußball gespielt, aber ich glaube, das dauert dann schon seine Zeit, bis man auf einem Niveau ist, wo man der Mannschaft dann auch wirklich im Aufstiegskampf so richtig helfen kann. Die Zeit wird kommen, aber man darf, glaube ich, auch nicht zu viele Wunderdinge jetzt erwarten in den nächsten Wochen.
Aber nur, damit ihr das jetzt auch auseinanderhalten könnt, wir haben in der Liga jetzt also den möglicherweise aktuell besten Spieler, das ist Tolçay Ciaci und wir haben
Ciaci, der Ältere.
Genau, so könnt ihr sie dann auch nennen. Wir blicken mal in der Tabelle oben hinter Cottbus, da ist nämlich der Sportclub Verl jetzt aktuell auf Platz 2 gesprungen, gehört so ein bisschen zu einem der Gewinner jetzt im Aufstiegskampf am Wochenende, 3-1 standesgemäß gegen Hoffenheim gewonnen und weiter mit Torhunger unterwegs. Ne? Yannick hat es mal hochgerechnet, wenn die so weiter treffen, dann sind es am Saisonende 93 Treffer.
Das würde den Rekord bedeuten vom SC Paderborn. Ich verfolge weiter in die Theorie. Die beiden torreichsten Mannschaften steigen in dieser Saison auf. Der SC Verl ist ganz vorne mit dabei. Und jetzt haben sie 10 Heimspiele in Folge nicht verloren. Sind wieder in der Spur. Chapeau an Verl. Die Reise geht weiter. Mal schauen, wohin.
Es ist ja nicht nur das mit dem Tore schießen, sondern es ist ja das, wo ich auch in 80 Jahren noch sagen werde, das ist das, was wichtig ist. Du legst das Fundament für Erfolg immer zu Hause, im Fußball wie im Leben und die Poststraße. Und das ist das, wo ich sage, das wird wehtun. Wenn der SC Verl aufsteigt und nicht dann in der Poststraße spielen darf, das wird den SC Verl zu einem anderen Sportclub machen, weil Poststraße und dieser Sportclub, das ist wie Arsch auf Eimer. Das ist so eine, wie man es oft sagt, das gallische Dorf. Das ist so ein toller Ort. Das ist etwas, wo sie sich zu Hause fühlen, aber auch also wirklich, also weil sie können da im Prinzip ihre Familienmitglieder während des Spiels per Handschlag begrüßen. Das ist auch ein wichtiger Faktor, warum es beim Sportclub so läuft. Und irgendwie würde ich mir wünschen, wenn sie aufsteigen, was sie sich Stand jetzt verdient hätten, dass sie, wie auch immer es der DFB möglich macht, in der Poststraße bleiben dürften. Weil das wäre auch für dann Gesamtfußball-Deutschland, glaube ich, eine tolle Farbe auf der Karte.
Und dann bräuchten sie auch nicht mehr die Aktion wie jetzt am Samstag. Da gab es zum Valentinstag, glaube ich, das war der Anlass, kaufe eine Karte und nimm noch einen Freund mit, also zum Preis von einer Karte dann 2 Tickets. Das brauchst du in der zweiten Liga dann da wahrscheinlich nicht mehr. Ein anderer Gewinner am Wochenende im Aufstiegsrennen ist Rot-Weiß Essen, müssen wir so sagen, wie es ist. 3-2 gegen Regensburg gewonnen. Yannick, du warst ja da und kannst uns jetzt vielleicht ein bisschen was erzählen. Und es war Spiel 1 nach dem Abgang von Ahmet Aslan. Auch das hat sehr hohe Wellen geschlagen. Da müssen wir jetzt kurz mal die Reihenfolge festlegen. Ist uns das Spiel wichtig oder wollen wir erstmal über Ahmet Aslan sprechen?
Ja, ich würde, glaube ich, mit dem Aslan-Thema anfangen, weil wir dann chronologisch sauber bleiben. Also dieser dieser Spieler, dieser Abgang, der hat da schon sehr viel durcheinander gewirbelt in der Fanseele. Das hat man richtig gemerkt am Spieltag, auch unter der Woche. Alles war sehr, sehr angespannt, sehr emotional. Es waberte. Aber ich glaube, Veggie hat was für uns dagelassen.
Genau, denn wenn es um die ganz heißen Themen geht, dann darf Thomas Wagner mit seiner Meinung natürlich nicht fehlen. Wir haben ihm gesagt, hör mal, schätz uns doch mal diese Causa Ahmed Arslan, der jetzt nach Sydney gegangen ist, was viele überrascht hat. Also wirklich ein Schritt, der sehr unerwartet kam. Wie schätzt du das ein, dass das zustande kommt? Was bedeutet das für Rot-Weiß Essen? Sie hören jetzt eine Meinung von Thomas Paul Wagner.
Ja, Grüße vom Flughafen Frankfurt. Für mich geht es jetzt zu den Olympischen Spielen, deshalb nicht am Tisch, aber trotzdem auf Wunsch von Yannick mit einer Einschätzung des Falls Arslan. Also erstmal hat der Sieg gegen Regensburg die Wogen geklättet, aber für mich passen da viele Dinge überhaupt nicht zusammen. Arslan war letztes Jahr mit entscheidend, dass RWE nicht abgestiegen ist. Seine Bilanz für einen Mittelfeldspieler, 20 Tore, 9 Assists in 63 Spielen, ist herausragend. Ich sehe auch, dass er in dieser Hinrunde nicht ganz die Stärke des letzten Jahres hatte, finde aber, dass er immer noch ein Faktor war. Und diese galoppierende Entwicklung bis hin zum absoluten Verlust irgendwelcher Wichtigkeit finde ich schon erstaunlich, dass er sich nachher noch nicht mal mehr warmlaufen durfte. Uwe Koschinat sagt, er hatte in der Winterpause ein Gespräch und hat über die mangelnde zukünftige Wertigkeit mit Arslan gesprochen, der daraufhin praktisch sich ganz offen committed hat, ja, dann gehe ich woanders hin. Nach allem, was ich gehört habe, ist es nicht ganz so einfach, sondern es gibt schon Irritationen. Und man muss sagen, RWE ist ja ein Verein mit vielen Eitelkeiten. Wenn man sieht, wie Arslan verabschiedet wird von seinen Mitspielern, wo jeder Stammspieler sich zu geäußert hat auf seinen Insta-Posts, ist er auf jeden Fall kein Stinkstiefel. Und ich denke, man hätte ihn auch im Laufe der Saison noch gebrauchen können. Es ist Uwes Spielstil mit viel Wucht, auch im Zentrum. Ich glaube nicht, dass spielerisch starke Spieler bei ihm so hoch im Kurs stehen. Ich glaube auch nicht, dass Spieler, die schon mehr erlebt haben als dritte Liga, bei ihm so besonders hoch im Kurs stehen. Und ich glaube nicht, dass es so ganz harmonisch und einfach gelaufen ist. Nein, was heißt, das glaube ich nicht nur, da bin ich mir felsenfest sicher. Und wenn sie am Ende aufsteigen, dann wird es keine Rolle mehr im Rückblick spielen. Aber wenn sie nicht aufsteigen, ist das ein Mosaiksteinchen, dass dann die Hafenstraße bei dem Kader, bei den Investitionen und bei der Status als absoluten Top-Favoriten, dass das Ganze dann zu einer Art Pulverfass wird.
Soweit die Meinung von Veggie zur Causa Arslan. Eine Sache müssen wir da noch richtigstellen, und zwar, was das anging, dass Arslan sich nicht warm gelaufen hat. Das war, das hat Uwe Koschinat ja auch nochmal gesagt, eine Absprache mit Arslan, weil zu dem Zeitpunkt möglicherweise dieser Wechsel sich schon sehr angebahnt hatte. Und da steckt er also dahinter. Nichtsdestotrotz, jetzt ist er weg. Ich glaube, sie sind alle heilfroh, dass sie dieses Spiel 1 danach gewonnen haben. Und es war so ein RWE-Sieg, wie wir ihn schon häufig gesehen haben in dieser Saison. Unheimlich viel Arbeit mussten sie da reinstecken, und aber dann doch am Ende der verdiente Sieger, glaube ich.
Genau, also das ist auch mein Fazit. Es war im Endeffekt ein Abziehbild der gesamten Saison. RWE muss durch ganz viele Widerstände gehen. Das fängt an mit einem Fehler nach 14 Sekunden vom Torwart Wienand. Man spielt gegen einen Gegner, den man eigentlich als Aufstiegsaspirant zu Hause vor der heimischen Kulisse irgendwie dominieren muss. Man arbeitet sich ins Spiel zurück, macht den Ausgleich durch Brumme, schönes Tor aus der Distanz. Dann nimmt das Spiel aber so einen Verlauf, so Anfang der zweiten Hälfte, wo man wirklich das Gefühl hat, so, wo bleibt denn diese Wucht von RWE? Wann kommt denn diese Welle, dass wir dieses Spiel auch ziehen? Das gab's gar nicht. Und dann machen sie eigentlich zu einem Zeitpunkt das 2:1 und das 3:1, wo man so gar nicht damit gerechnet hat. Und selbst dann gab das dieser Mannschaft nicht mehr so diese Sicherheit. Man musste hinten raus wieder zittern. Regensburg hat 15 Eckbälle insgesamt gehabt, weil im Auswärtsspiel in Essen, das ist schon echt enorm. Und man hat hinten raus dann, ja, man kann das schon sagen, den Sieg über die Zeit gebracht, das ist jetzt so, aber am Ende haben sie eben auch diesen Sieg über die Zeit gebracht, und das ist ja das Faustpfand, was sie halt auch immer haben. Sie punkten kontinuierlich, sie punkten beständig, jetzt auch dreifach, und da oben aktuell die Post jetzt nicht so krass abgeht, reicht das aktuell, um eben da oben mit dabei zu sein. Sie sind einfach oben mit dabei, auch wenn das ganz, ganz viele Nerven und wahrscheinlich auch Herzzerwert gekostet.
Ja, gut, jetzt ist es natürlich ein Riesending. Also erstmal das, was Veggi gesagt hat zum Thema Arslan, das wird dann wirklich auch rückwärts verstanden oder das verstehen wir erst rückwärts, wie so oft im Fußball. Fakt ist, dass, sagen wir mal so, dass viele Teile der Protagonisten, die wichtig sind, und damit meine ich jetzt nicht nur das Emotionale, nämlich Fans, die natürlich sehr wichtig sind, aber die ja nie so immer den Blick haben wie wir alle, nicht beim Training dabei und so weiter und so fort. Da kannst du ja dann schnell einen Lieblingsspieler bekommen und so weiter und so fort und redest dann auch eher aus der Emotion raus. Aber wenn dann auch Teile der Leute, die immer dabei sind, dann eher sagen, oh, das ist aber ein Ding. Da werden wir aber mal drauf achten, wie da mit einem Spieler umgegangen wurde, der vor wenigen Wochen hier noch allen den Arsch gerettet hat. Da hat sich auf jeden Fall der ein oder andere einen Knick ins Ohr gemacht. Das ist schon mal klar. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, reden wir jetzt wirklich schon seit Wochen immer wieder über Rot-Weiß Essen, über das Potenzial, aber auch über eine Mannschaft, die jetzt wieder gewonnen hat, den 11. Sieg eingefahren, 3 Verteidiger treffen. Es sind also nicht irgendwie nur irgendwelche Abhängigkeiten von irgendwelchen Spielern, die, wenn sie fehlen, ja dann im Prinzip alles einstürzen lassen. Man weiß, Rot-Weiß Essen könnte mehr. Sie könnten besser Fußball spielen. Sie haben viel mehr Potenzial in dieser Mannschaft drin. Sie holen aber noch nicht die 100% da raus. Trotz alledem stehen sie da oben, sind in Schlagdistanz, haben 43 Punkte. Und das gibt allen Recht, die da die Entscheidungen treffen. Und das respektiere ich total. Und ich denke mir so, was passiert, wenn die erstmal richtig krass in die Spur kommen, ne, dann gehen die als Meister in die zweite Liga. Was dieser Kader auch herhält. Ich bin gespannt, wie sich das entwickelt. Hochgespannt, ob das immer wieder nur so, wir haben ja immer, Entschuldigung, jetzt dauert die Antwort Ewigkeiten, aber ich will nochmal zurück auf etwas, was das vielleicht verfestigt. Wir haben ja oft über Saarbrücken gesprochen, die sich selber reguliert haben, ne, in den letzten Jahren, die dann selber zum Erfolg sich geführt haben, weil sie haben auf dem Feld eigene Entscheidungen getroffen, wo vielleicht auch der Trainer geguckt hat, Moment mal, was machen die denn da jetzt? So weit ist diese Mannschaft auf keinen Fall. Nur ich habe das Gefühl, und das traue ich zum Beispiel Uwe Koschin da auch zu, dass er auch was anderes sieht, auch das Potenzial sieht, auch den nächsten Step sieht. Und wenn sich alle mal einig werden bei Rot-Weiß, dann ist diese Mannschaft nicht aufzuhalten. Und dann wird Koshinat da im Mai durchs Ruhrgebiet getragen.
Zwei Sachen wollte ich noch, also alles richtig, Strassi. Ich wollte noch zwei Sachen ergänzen am Samstag. Dass Arslan ja auch von den Fans nochmal verabschiedet wurde mit einem Banner. Also da sieht man ja auch mal, wie viel Nähe Arslan auch zu den Fans hatte. Das war eigentlich eine schöne Aktion. Und dann Personalie Wienand. Also das Thema ging jetzt in den letzten zwei Wochen so ein bisschen unter. Der wird ja jetzt schon noch eine längere Zeit spielen für Goltz, weil der ja schon länger ausfällt. Und dann machst du nach 14 Sekunden so einen krassen Fehler in einem Spiel, wo ja, das wurde ja schon so als Stresstest betitelt. Und dann bleibt er trotzdem das ganze Spiel über so ruhig. Und dann wurde er teilweise in der zweiten Hälfte, hat er immer das Spiel verschleppt, obwohl Essen geführt hat. Und ich habe mich erinnert an so eine Szene gegen Havels aus der Hinrunde. Da stand es 1-0 für Essen in der Schlussphase und versuchte das Spiel schnell zu machen. Daraus passiert ein Fehler und sie kassieren dieses Elfmeter, diesen Fallrückzieher von Paldino zum 1-1. Das wurde dem über Wochen teilweise vorgehalten. Und ich finde, da gab es mittlerweile so eine Entwicklung, auch wenn das Publikum jetzt nicht hören mag, aber ich habe schon so wahrgenommen, dass Wienand ganz gezielt das Spiel am Samstag nicht schnell gemacht hat, um einfach aus diesem Fehler zu lernen.
Ja, und eine Sache ist auch noch hochinteressant, um dann die Klammer zuzumachen. Arslan hat ja auch debütiert jetzt beim Sydney FC. Und es gibt ein ganz tolles Video, was man sieht bei Instagram. Da ist tatsächlich ein Rot-Weiß-Essen-Fan. In Sydney, auf der anderen Seite der Welt, wenn man es mal so sagt. Der ein oder andere sagt, die Erde ist eine Scheibe. Also auf der ganz anderen Seite. Und das sieht Arslan im Interview, was er führt. Und es gibt eine ganz tolle Szene, wo, glaube ich, Arslan auch nochmal in dieser Sekunde, wo er dann auf Englisch das Interview führt, gerade sein Debüt für Sydney FC in Australien, wo er dann nochmal ehrlich und aus dem Herzen, Entschuldigung, so, wo man da Liebe spürt. Und da habe ich mir in dem Moment gedacht, A, wie schön und B, schade, dass es irgendwie so zu Ende gegangen ist. Das hat diese ganze tolle Symbiose nicht verdient.
Ja, für ihn ist es schön, dass er da jetzt so einen neuen Step machen kann. Das ist natürlich irgendwie auch ein Risiko. Ich hätte ihn gerne noch hier bei uns in Deutschland in der dritten Liga am liebsten natürlich gesehen. Wer weiß, vielleicht kommt er ja irgendwann auch nochmal wieder zurück. Ich würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und das, Yannick, was du über Wienand gesagt hast, ich finde, das gilt für die gesamte Essener Mannschaft. Ich finde, die ist mental oder emotional sehr stabil. Und deswegen können sie sich auch gegen solche Widerstände auflehnen. Und Strassi, du sagst, wenn sie dann jetzt noch ein bisschen mehr das spielerische Potenzial auch abrufen können, dann sind sie wirklich ein ganz, ganz heißer Anwärter. Ich finde jetzt auch so mit diesen neuen Spielern, Abiyama und so, das sind so letzte Puzzleteile, die da, glaube ich, richtig gut reinpassen. Und jetzt hat, glaube ich, Uwe mit einer Viererkette sogar auch mal gespielt.
Genau, System verändert.
Genau, und also man sieht, es ist auf jeden Fall Bewegung drin, aber jetzt die beiden nächsten Gegner, zwei ganz schwere Auswärtsspiele in Osnabrück und in Rostock. Also danach wird sich natürlich zeigen, da werden wir dann sehen, zu was Essen in der Lage ist.
Das sind jetzt die geilen Spiele in der Saison, wird richtig fett.
Sie stehen jetzt am Scheideweg.
Es sind auf jeden Fall Duelle im Aufstiegskampf und die hatten wir an diesem Wochenende ja aber auch schon. Und zwar zwei an der Zahl, Rostock gegen Osnabrück 2-2 und Wiesbaden fertigt den MSV Duisburg ab mit 6-1. Ausrufezeichen. Wir holen uns mal die Einschätzungen der Reporter ab, die für uns da im Stadion waren und wir fangen an mit Rostock und da war der liebe Kollege Mike Münkel.
Schöne Grüße aus dem Eisschrank Ostseestadion. 0 Grad sind's gefühlt, minus 5, geschneit hat's auch noch. Und dann gab es trotzdem noch ein Topspiel aus der dritten Liga, nämlich der FC Hansa Rostock gegen den VfL Osnabrück. Der Platz in einem katastrophalen Zustand. Am Ende 2-2, ein Punkt für beide Mannschaften, wo man am Ende gar nicht so weiß, freuen die sich jetzt? Sind sie ein bisschen enttäuscht? Am Ende, denke ich, können beide Mannschaften mit dem Punkt leben und das Ergebnis geht auch in Ordnung. Aber wir müssen einmal bitte über Emil Holten reden. Der steht da wieder in der Mitte, bekommt einen überragenden Pass von Carstens erstmal auf Vogelsammer und der sieht eben seinen Mittelstürmer. Der macht mit der Piorette das Ding da rein. Ja, und Amir Chapeau, Sade kann man da nur sagen. Also Geld auf dem Konto ohne Ende jetzt und einen Stürmer braucht man eigentlich nicht, weil man hat ja noch einige gute. Ansonsten natürlich noch Bernd Rieselmann mit seinem ersten Tor. Bringt also den Punkt für den VfL Osnabrück, den sie mitnehmen nach Niedersachsen zurück. Am Ende, denke ich mal, ein absolut verdientes Unentschieden. So daher schauen wir mal, was noch kommt. Das soll es von hier aus gewesen sein. Ich muss jetzt dringend irgendwo rein, sofern ich mich denn noch bewegen kann. Also frostige Grüße hier aus Rostock.
Das sagt Mike Münkel und wir gehen in der Konferenz weiter nach Wiesbaden zu Alex Klich, der das 6-1 vom SVWW gegen den MSV gesehen hat.
Also hier hat der Blechpalast mal so richtig gewackelt. Ich melde mich aus Wiesbaden, eine Startzielkatastrophe für den MSV Duisburg. 1-6 hier auswärts verloren im vermeintlichen Topspiel. Einzig top an der Gästeleistung waren die Fans. Das war überragend. Obwohl es schon 6-1 für Wiesbaden stand, haben die hier gesungen. Wenn ich nachts schlafen gehe, träume ich von den Zebras im Europacup. Das ging hier über viele Minuten in der zweiten Halbzeit. Überragender Galgenhumor von den Fans. Aber eben auch das, was den MSV ausmacht. Die wollen sofort wieder aufstehen nach dieser Katastrophe hier und heute. Wir brauchen nicht drüber reden. Die waren nicht da. Die waren körperlos, bewusstlos und bodenlos. Wiesbaden super effizient, genau das, was Duisburg in der Vorwoche mit Ferl gemacht hat, hat Wiesbaden heute mit dem MSV gemacht. Und jetzt ist auch vollends klar, wen Wiesbaden, die musst du auf dem Zettel haben für ganz oben, haben viel gemacht auch für das Torverhältnis und klopfen ganz oben an. Und ich bin mir sicher, der MSV wird eine deftige Reaktion zeigen in der kommenden Woche.
Das sagt Alex Klich nach diesem Spiel in Wiesbaden. Wahnsinn. Und ja, um es mal mit den Worten eines großen deutschen Entertainers zu sagen, was war da denn los? Also der MSV gerät tatsächlich da richtig unter die Räder.
Also erstmal geil, so eine Ringschalte, ne? Gibt's das noch überhaupt? Ne? Das hat mir sehr gut gefallen und auch eine Start-Ziel-Katastrophe von Alex Klich. Ich glaube, das ist eine Überschrift, wäre ich irgendwo Schreibender, dann hätte ich die genauso gewählt. Ich will jetzt erstmal den SVW in Wiesbaden hervorheben, ja, also gerade unter Scherning, wo man sich ja freut, ne? Der hat ja auch schon einiges erlebt. Wir kennen ihn ja auch jetzt schon Ewigkeiten mit Co-Trainer Andreas Zimmermann, gerade zu Hause. Der hat diesen Kader ja richtig geil hingeschliffen. Ja, also sie haben Fati Kaya und Mutti Floto sozusagen. Also allein die beiden.
Der kam jetzt unerwartet, so, sorry.
Ja, es ist jetzt auch gleich schon 0 Uhr, ne? Also besser wird's nicht. Aber das sind ja so, mit Agir Fjotis würde ich sagen, das sind ja so die herausragenden Typen offensiver Natur. Aber insgesamt ist diese Mannschaft, ich habe wirklich das Gefühl, Wien Wiesbaden wird an allen vorbeiziehen. Also so verrückt das klingt, das ist wie, keine Ahnung, Dinge, die du nicht erklären kannst. Aber ich glaube einfach, Wien Wiesbaden ist so krass feinjustiert, hat einen Trainer völlig unaufgeregt, der Ahnung hat und genau weiß, wie das läuft. Es kann wirklich sein, dass die an allen vorbeiziehen und in die zweite Liga durchstarten. Und ja, es wäre verrückt. Also links und rechts und du weißt gar nicht, wo du hinguckst und schon ist Wien Wiesbaden aufgestiegen.
Wahnsinn. Strassi jetzt Wiesbaden-Fan. Ich muss eine Sache zu Klich noch sagen. Es heißt Boden und bewusstlos und nicht bewusst und bodenlos. So hat es mal einer der besten deutschen Co-Trainer überhaupt betitelt. Ansonsten kurz zu Wien Wiesbaden. Also, erst einmal Glückwunsch zum 6:1-Sieg. Mega Leistung. Wer zu Hause so die Gegner wegfiedelt, es hat natürlich alles Recht, da oben drin zu sein. Ich finde, die kommen ja jetzt mit diesem Lauf auch aus einer angenehmen Situation, überhaupt keinen Druck gehabt. Und daraus haben sie eben eine Stärke gezogen. Die haben jetzt einen Punkteschnitt unter Scherning von 2,2 Punkten pro Spiel. Das ist natürlich astronomisch. Jetzt sind wir mal ehrlich, ich glaube, diesen Punkteschnitt werden die nicht halten können jetzt über die nächsten Spieltage. Deswegen glaube ich nicht, dass sie richtig, richtig oben reinstoßen, weil dazu gehört
aber warum, ein bisschen warum mehr. Nicht halten? Warum nicht halten? Die spielen jetzt in Regensburg. Bei denen weiß man auch nicht, was da abgeht. Dann spielen die zu Hause gegen Ingolstadt. Also die sind eigentlich auch schon manchmal, wo du denkst, die könnten 5-0 gewinnen, aber auch 8-0 untergehen. Dann spielen sie in Saarbrücken. Also das ist jetzt nicht so, dass da Gegner kommen, wo du denkst, oh, da hat Wiesbaden aber keine Chance.
Das auf jeden Fall. Wir wissen ja, jeder kann jeden schlagen in der dritten Liga. Es gibt keine Pflichtsiege, wie Patrick Hopsch so gerne sagt. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn du, also die haben ja Scherning bekommen, als sie in einer Phase waren, wo sie, ja, da war ja gar nichts zwischen Baum und Borke, überhaupt kein Druck. Da kannst du natürlich erstmal anfangen, irgendeine Serie zu starten, eine Basis zu legen. Aber jetzt kommst du ja in einen Bereich, wo auf einmal der Scheinwerfer auf dich gerichtet ist, wo dann auch die Berichterstattung mehr wird, wo du dann tausendmal schon gefragt wirst, ja, seid ihr jetzt wieder oben mit dabei? Und das ist dann, glaube ich, schon ein anderes Auftreten, was dann gefordert ist. Deswegen, also ich kann es mir erstmal nicht vorstellen, aber ich lasse mich auch gerne eines Besseren belehren.
Ich denke mir halt so, guck dir die Mannschaft an. Die ist, ich sag es jetzt mal, weil jetzt haben wir 0 Uhr, die ist abgewichst. Ja? Also die Offensivprotagonisten habe ich dir genannt. Niklas May, den wir aus der Kölner Viktoria kennen. Ein, wie ich finde, für die dritte Liga fantastischer Schienenspieler. Über Mockenhaupt haben wir alles gesagt. Gözü Şirin, ein Typ im Zentrum. Fechner schon so viel erlebt, Hübner hinten in der Verteidigung und guck mal, was die bringen können mit Greilinger, mit Schleimer, mit Bogicevic, mit Agir Fjotis, mit Atiala, den wir in der letzten Woche ja schon hervorgehoben haben. Also ich sag's dir, dieser Kader ist von Scherning mit beiden Händen und ganz viel Öl, glaube ich, so dermaßen durchmassiert worden, dass die jetzt auch durch diese dritte Liga fliegen und sich gar nicht mehr, die wissen dann gar nicht mehr, wie sie überhaupt verlieren sollen. Das ist manchmal so verrückt, aber es geht ja auch darum, wer ist im Endspurt da? Und mir fehlt jetzt gerade jegliche, wie sagt man, Fantasie, dass die jetzt auf einmal ablassen. Warum jetzt? Und übrigens, in Wiesbaden, und das meine ich mit allem Respekt, da wird der Druck nicht größer. Also die könnten jetzt auch mit 80 Punkten Tabellenführer werden, da wird jetzt auch nicht mehr drüber geschrieben. Das ist nun mal einfach so.
Und beim MSV stellt sich auch die Frage, was macht das jetzt mit der Situation? Alex Klich hat ja eben gesagt, er erwartet jetzt eine ordentliche Reaktion vom MSV. Er mit zwei Heimspiele gegen Schweinfurt und Havelse. Das sind natürlich in den Köpfen der MSV-Fans eingerechnete 6 Punkte. Aber so ein bisschen Druck ist dann ja jetzt ja auch schon da. Wir haben ja jetzt auch in den vergangenen Wochen gesagt, man merkt schon beim MSV, sie wollen, ne? Sie gehen auch sowas wie All-In. Mit den ganzen Neuzugängen und so merken sie schon auch, die Chance ist riesengroß, durchzumarschieren in die zweite Liga. Weil wenn wir da mal auf den Punkteschnitt gucken, da waren es jetzt in den letzten 8 Spielen insgesamt nur 11 Punkte. Dass, wenn sie das halten, dann wird es natürlich nichts mit dem Aufstieg.
Ich finde, der MSV hat ein großes Problem. Die müssen es schaffen, wieder diese Balance zu finden zwischen Heim- und Auswärtsspielen. Die feiern sich natürlich jedes Wochenende total ab, im heimischen Stadion da jeden wegzuknallen. Aber wenn du auswärts dann so auftrittst und auch so in Summe aus den letzten, weiß ich nicht, 7, 8, 9 Auswärtsspielen nur so einen Sieg geholt hast, das ist dann in Summe einfach zu wenig. Das muss man so klar sagen. Das überrascht mich dann schon, dass es dann doch so eine hohe Diskrepanz gibt. Also da muss es wieder rückläufig gehen.
Ich sage aber, der MSV ist so heimstark, also die werden beide Heimspiele gewinnen, haben dann 33 Punkte geholt nach 13 Heimspielen und sind auswärts im soliden Mittelfeld, ja, mit 16 Punkten stand. Also das ist für mich ein Punkteschnitt, der für die Top 3 reichen könnte. Es liegt dann daran, was die anderen machen, weil das ist ja, das besprechen wir hier von Woche zu Woche. Aber der MSV wird jetzt nicht durch so ein 1:6 in Wiesbaden, wo du dann auch irgendwann, da hast du ja der Kaya, das ist ja, das, wenn es noch 60 Minuten geht, macht er noch 8 Tore. Das musst du dann irgendwann auch mal akzeptieren. Aber ich sehe jetzt den MSV durch dieses Spiel nicht in Gefahr. Und ja, wir sagen auch oft, aber Obacht, Schweinfurt, Obacht, Havelse und so weiter und so fort. Aber das kannst du jetzt mal abklippen, Tobi. Der MSV wird aus den nächsten beiden Heimspielen 6 Punkte holen.
Ja, das Spiel gegen Wiesbaden halte ich auch für diesen viel zitierten Systemabsturz, der dann in einem Spiel mal vorkommt. Aber da finde ich jetzt kein grundlegendes Problem beim MSV. Wir kommen zu einer Mannschaft, da kann man auch von einem Systemabsturz sprechen, aber vielleicht was die ganze Saison bisher betraf. Wir sind im Saarland, wir sind beim 1. FC Saarbrücken, aber sie können es ja noch. Sie können doch noch gewinnen nach 16 sieglosen Spielen. Der lang ersehnte Sieg unter dem neuen Trainer Giannikis, da sprechen wir gleich drüber. Vorher fragen wir erstmal Julian Engelhardt, der war nämlich Reporter bei dem Spiel, wie dieser Sieg war für den FCS gegen den VfB Stuttgart.
Wunderschönen guten Tag aus dem kalten, zugigen Ludwigspark in die Kölner Streuselkuchenstudios. Es ist vollbracht. Der 1. FC Saarbrücken hat einen Sieg geholt. Nach 16 sieglosen Spielen ist diese Serie endlich beendet. Im Debüt von Agi Giannikis. Ich bin jetzt noch nicht so weit zu sagen, das war ein Trainereffekt, denn ich glaube auch unter Jürgen Luginger hätte es funktionieren können. Denn sie haben ja unter ihm auch vorher super gespielt. Es fehlte einfach nur das Tor. Es war klar, wenn einmal der Treffer fällt, dann Platz vielleicht auch dieser Knoten irgendwann. Es war die perfekte Phase vor der Pause, unmittelbar davor getroffen, unmittelbar danach, gut 30 Sekunden nach Wiederbeginn, haben sie das perfekt ausgenutzt nach wirklich schwachen ersten 30 Minuten, das gehört auch zur Wahrheit, und einer guten Defensivleistung hinten raus haben sie es wirklich gut zu Ende gespielt, bis auf ganz, ganz wenige Ausnahmen. Nicht mehr viel zugelassen. Ja, und starten kann Giannikis, wir erinnern uns vielleicht mal zurück, bei 60 auch die ersten 8 Spiele ungeschlagen geblieben. Danach folgte nicht mehr so viel. Ich glaube, wir müssen das jetzt einfach noch ein bisschen beobachten mit dem neuen Duo Thiele-Giannikis. Aber der erste Schritt ist vollbracht und zurück. Ja, wobei heute Streuselkuchen, Rosenmontag, naja, was auch immer ihr da macht. Viel Spaß noch.
Vielen Dank. Mittlerweile ist ja sogar Rosenmontag, jetzt immer nach 12.
Ja. Köln Alaf.
Julian, unser Seismograf nach dem FCS-Beben sozusagen, da ist ja wirklich viel passiert. Vielleicht erstmal der erste Schritt vor dem zweiten. Dieses Trainerbeben oder Managerbeben. Also Giannikis ist neuer Trainer und dann haben wir ja auch noch einen neuen Vorstand, einen neuen Sportchef. Markus Thiele ist jetzt derjenige, der das Sagen hat beim FCS. Was haltet ihr von diesem Richtungswechsel, sage ich jetzt mal, oder von diesem ja, FCS-Beben, nennen wir es einfach so?
Also das ging ja auch in unserer Gruppe hier heiß her. Also das ist ja immer schön zu sehen, wenn was in der Liga passiert, Arslan-Abgang oder FCS-Beben, dann geht es auf einmal ab in der Gruppe. Also mein erstes Bauchgefühl war gar nicht so schlecht, wie es vielleicht bei anderen war. Ich muss sagen, Markus Thiele, natürlich verbindet man jetzt erstmal die letzte Station Ulm mit ihm, vor allem auch dieses letzte Jahr mit dem Zweitliga-Abstieg und dann diese Geschichte mit dem Brandbrief von den Spielern. Ich muss aber sagen, in Summe ist für mich Markus Thiele eigentlich ein Mann, den ich irgendwie in eine positive Schublade einordne. Ich habe zur Erinnerung an Aalen, die Station in Rostock war, glaube ich, nicht so gut, aber dieser ganze Aufstieg von Ulm, diese ganzen 5 Jahre, ne, die hat er ja schon gebaut zusammen mit Thomas Wöhrle. Und ich glaube, der Verein Ulm würde heute nicht da stehen, wenn nicht Thiele in den letzten Jahren da gearbeitet hätte. Und ich muss sagen, man macht natürlich auch mal Fehler, das ist ja klar. Also jeder Trainer macht Fehler, jeder Manager macht Fehler, aber das heißt ja nicht, dass Thiele jetzt irgendwie ein verbrannter Mann ist und der das im Saarland nicht gewuppt bekommt. Deswegen war ich jetzt erstmal, was Thiele angeht, hatte ich ein gutes Bauchgefühl, weil Giannikis, das ist wie bei den Löwen gewesen damals. Das hat mich jetzt nicht so vom Hocker gehauen. Muss aber auch nicht schlecht sein, weil was auch Julian schon gesagt hat oder anklingen lassen, Jannikis ist einer, das ist jetzt kein Menschenfänger, aber der schafft es auf Anhieb irgendwie eine Mannschaft ja auf eine positive Seite zu ziehen. Das heißt, er gibt denen Werkzeuge an die Hand, geht, kommt in die Köpfe rein und das funktioniert direkt. Ob das jetzt was für dauerhaft ist, das ist auf dem anderen Blatt. Aber er funktioniert direkt am Anfang, das hat er bei den Löwen bewiesen, beweist er wahrscheinlich jetzt. Deswegen gehe ich erstmal positiv an die ganze Geschichte ran. Und jetzt kommt die Abrechnung von Christian Straßburger.
Nee, überhaupt nicht. Also erstmal geht es ja nie um irgendwas Persönliches oder sowas, sondern dieser Podcast hat 101 Folgen davon gelebt, dass man hier das sagt, was man denkt und was man fühlt. Und das ist heute so und das wird auch in Zukunft so bleiben. Als ich das gesehen habe und gelesen habe, habe ich gedacht, puh, weil Jannikis zum Beispiel wurde ja als Retter verkauft. Also da lohnt es sich einfach mal, irgendwelche Seiten aufzuschlagen, um Bilanzen nachzugucken, was dann auch Niederlagen angeht. Und das war jetzt kein Wunder dann, 60 München in der Klasse zu halten. Aber fair enough, er ist einer, der direkt funktioniert. Das ist das, was der FCS benötigt hat nach 16 sieglosen Spielen. Und das ist eingetroffen. Inwiefern das etwas ist, was für die Zukunft bedeutsam sein kann, das, wer soll das beantworten? Keine Ahnung. Da hätte man sich eine andere Konstellation durchaus vorgestellt. Ich möchte aber mal den Gesamtprozess einmal hier hinterfragen. Der war ja, und ich nehme jetzt Anführungszeichen, transparent. So ist es ja, wie der FCS das immer gesagt hat, gesprochen von vielen. Vielen Bewerbungen namenhafter Menschen, die sich da beworben haben. Und am Ende ist es im Prinzip ein Konglomerat, wenn ich das mal so nennen darf. Es ist jetzt Thiele geworden, der auf der Pressekonferenz sagt, dass er schlussendlich in Ulm gehen musste aufgrund des Brandbriefs. Wo ich dann sehe, vielleicht hätte er noch ein paar Monate gebraucht, um diese Station sozusagen ein bisschen Paroli laufen zu lassen, wie man so schön sagt. Weil wenn das die Quintessenz ist aus dem Aus beim SSV Ulm, dann glaube ich, wird das dem FCS nicht gut tun. Denn Thiele ist nicht aufgrund dieses Brandbriefs entlassen worden. Der ist aufgrund vieler Dinge entlassen worden schlussendlich, weil er nämlich etwas getan hat, was vielleicht auch menschlich ist. Du hast Erfolg und wirst immer gieriger und sagst dir so, ich bin derjenige, der das hier geschaffen hat, also hole ich jetzt auch Leute, die mit mir zusammen und mit denen ich gerne zusammen bin und dem gebe ich noch was und dem gebe ich noch was und auf einmal artet es aus in einem Machtgewülste, wo überall bei jeder Entscheidung diese Person sozusagen die Hand drauf hält. Und das kann für gar nichts, für keine Firma, für keinen Fußballverein, für überhaupt nichts gut sein, sondern du brauchst überall deine Experten. Und was passiert bei der Vorstellung von Thiele beim 1. FC Saarbrücken? Er holt einen Trainer, den er kannte, mit dem er schon mal zusammengearbeitet hat. Auch in Ordnung, so machen es die Leute ja. Dann kommt ein Lizenzspieler,
Leiter der Lizenzabteilung.
Der hat zufällig in Ulm mit dem gearbeitet. Also was ist die Aufarbeitung von dem Ende in Ulm? Die Aufarbeitung ist, ich habe nichts gemacht. Ich war im Prinzip für den Erfolg zuständig und jetzt wurde ich hier rausgemobbt. Und das empfinde ich als höchstgradigst schwierig, vor allen Dingen unter der Prämisse, wo sind denn die ganzen Bewerberinnen und Bewerber, die sich da alle gemeldet haben, mit denen man ja hoffentlich gesprochen hat, teilweise ja namenhaft, wie der FCS gesagt hat, wo sind denn die alle? Also das so, sozusagen, es hätten wir auch noch hinbekommen. Also ich bin da überhaupt nicht euphorisch und bin da auch sehr kritisch. Ich weiß das auch. Und vielleicht liegt es auch daran, dass der FCS eben halt kein 0815-Verein ist, wo man sagt, ja gut, dann sollen sie es halt machen. Schauen wir mal. Ich sehe das gerade mit Hinblick auf diese Pressekonferenz und auf diese Aufarbeitung und diese fehlenden, wie ich finde, auch Selbstkritik, finde ich das auf jeden Fall spannend.
Aber wie schön, dass der Fußballgott sich dann ja noch eine Pointe ausgedacht hat, nämlich das kommende Wochenende, wo nämlich Thiele mit dem 1. FC Saarbrücken natürlich wo spielt? In Ulm.
Ja, das ist natürlich spannend, das ist auch klar, da werden die Leute auch drauf schauen, aber Fakt ist, ich habe es ja letzte Woche gesagt, ich habe Angst oder ich bin mir fast, irgendwie sind meine Gefühle so, der FCS wird runtergehen. Ne? Ich kann die Tabelle auch lesen. Es ist jetzt auch keine Rettung da, aber man sieht natürlich auch, wie Ulm zum Beispiel jetzt krass Probleme hat. Ich habe Aue live gesehen in Köln, habe ja auch gesehen, wo da die Möglichkeiten enden. Ja, also der FCS hat eine große Möglichkeit, drin zu bleiben. Ich weiß nur nicht, ob sie diejenigen sind, schlussendlich, die dafür sorgen, dass sie in der dritten Liga bleiben, oder die Schwäche der anderen. Das war jetzt hart, so um 0.14 Uhr, ne?
Ist ja auch vieles Wahres dran, muss man schon so sagen. Es ist, ich bleib dabei, man sollte den Leuten erstmal Zeit geben. Ich muss aber auch fairerweise sagen, ich habe letzte Woche Aue total kritisiert dafür, dass jetzt diese Maschsee-Connection da arbeitet mit Tarnath und Dabrowski. Aber irgendwie habe ja nur von einem Bauchgefühl gesprochen. Irgendwie habe ich jetzt bei Thiele und Janikis irgendwie ein besseres Bauchgefühl als in Aue beispielsweise. Aber
versteh ich absolut. Es ist ja auch nicht so, und noch, dass die Sekunde noch, ich kenne den gar nicht, den Thiele. Ich weiß gar nicht, ob ich schon mal mit ihm gesprochen habe. Und dadurch kann man ja sehen, dass es überhaupt gar kein persönliches Problem ist. Womit ich aber ein Problem habe, ist, wenn man weiß, und man muss ja nicht mal alles wissen, sondern wenn nur 50% der Sachen stimmen, dann reicht das ja. Dann erwarte ich irgendwie von der Führungskraft, dass man sich da hinsetzt und sagt oder den Menschen außen mitteilt, dass man so auch ein Stück weit in sich gegangen ist. Er braucht gar nicht die positiven Dinge aus oben hervorheben. Das haben wir alles gesehen und abgefeiert. Es geht nur darum, sich mit der Kritik auseinanderzusetzen und nicht dazu sitzen und zu sagen, oh gut, am Ende bin ich halt an zwei Spielern gescheitert. Weil wenn das wirklich die wahre Aufarbeitung ist aus der Ulm-Zeit, dann ist das echt schwach.
Ja, und dass ihr noch nicht miteinander gesprochen habt, ich denke, das können wir sicherlich im Laufe der restlichen Saison noch ändern. Vielleicht schafft er es ja hier auch nochmal zu uns in den Podcast. Einladung geht vielleicht irgendwann mal raus, vielleicht finden wir da ja mal ein Terminchen. Dann sprechen wir einfach mal unter 2, 4, 6, 8, 10 Augen, wenn Vergi dann auch wieder mit dabei ist. Trotzdem sportlich, dieser Sieg tut natürlich wahnsinnig gut für den FCS. Ne? Da fallen Zentnerlasten von den Schultern. Das hat man, glaube ich, gemerkt. Janikis hat schon auch ein bisschen was anders gemacht, hat erstmal ordentlich durchrotiert, hat, glaube ich, auf 5 Positionen irgendwie was verändert. Ich glaube aber auch, dass es jetzt trainerunabhängig so einen richtigen Schub geben könnte beim FCS. Also sie brauchten jetzt, glaube ich, dieses Erfolgserlebnis, um zu merken, ach so, wir können ja doch noch gewinnen. Und jetzt ist aber dieses Spiel in Ulm natürlich trotzdem ein extrem wichtiges und ein Druckspiel.
Also bei allem, was ja auch dazugehört, also das ist jetzt schon auch wichtig gewesen. Das ist jetzt nicht nur, da hätte jetzt kein Besen, den man sich da hinstellt, sondern der Janikis hat schon die richtigen Impulse gesetzt jetzt in den wenigen Tagen, weil er das einfach auch kann. Und das hat er sofort gezeigt. Und Trainer werden auch unterm Strich ja auch bewertet, macht ein Trainer Spieler besser, holt ein Trainer Potenzial aus den Spielern, was vielleicht irgendwo geschlummert hat. Wenn man sieht, Elongo Yombo zum Beispiel, den haben wir ja vorher auch in einer ganz anderen Qualität gesehen in der dritten Liga bei Dortmund. Und wenn du dir das Spiel gegen Stuttgart 2 anschaust, dann siehst du, das ist der Elongo Yombo, den es lange nicht gegeben hat. Und da sage ich jetzt einfach mal, das ist auch ein Ding von Janikis, der ihn wachgeküsst hat, wie auch immer. Und wenn das so in den nächsten Wochen fortgeführt wird, dann geht der FCS natürlich ohne Sorge in diesen Endspurt der Saison, aber unterm Strich darf unbedingt kritisch auf dieses Jahr geschaut werden, weil ansonsten steckst du nächstes Jahr wieder drin und dann schauen wir mal, ob es da 4 Schwächere gibt.
Ja, die anderen guten Nachrichten, sportlichen guten Nachrichten für den FCS waren ja dann aber eben, dass die anderen unten tatsächlich auch gestrauchelt haben. Ulm verliert gegen Aachen 1-3. Für Aachen ein ganz wichtiger Sieg und für Ulm natürlich keine guten Voraussetzungen jetzt für das Duell mit Saarbrücken. Aue holten spätes 2-2 in Köln. Das ist aber auch nicht Fleisch und nicht Fisch, ne? Aber treten auch jetzt da so ein bisschen auf der Stelle. Und zumindest von Havelse kommt jetzt aus der Warte von Saarbrücken erstmal nicht mehr der ganz große Dampf der vergangenen Wochen, denn die sind gegen die Münchner Löwen ein bisschen unter die Räder gekommen mit 0-5. Und wo wir schon bei der Partie Havelse gegen die Löwen sind, da kommt dieser Mann ins Spiel.
Fucker Tucker durch die Liga, aber niemals hektisch. Denn Fucker Tucker durch die Liga, konsequent elektrisch. Hier kommt der Fucker der Woche.
Der Fuckert der Woche, der Stefan, der war nämlich am Samstag in Hannover und dementsprechend eben dann auch dabei bei einem großen Abschied. Denn, das habt ihr mitbekommen, Havelses spielender Sportdirektor Florian Riedel hat seine aktive Karriere jetzt endgültig beendet. Das Spiel gegen die Löwen war seine letzte Partie. Und wenn wir nochmal auf seine Visitenkarte gucken, er hatte 101 Drittligapartien gemacht, auch noch für andere Vereine, ja auch für Osnabrück und Lübeck hat er noch gespielt, hat in der zweiten Liga für Lautern gekickt, also er hat eine tolle Karriere hinter sich, jetzt komplett Sportdirektor und auch noch was kompliziertes, Geschäftsführer der Profiabteilung und Sportvorstand, ja, also der, und Müll muss er auch manchmal rausbringen, glaube ich noch.
Genau. Wie viele Positionen noch?
Also ein Schlaraffenland wäre das für Thiele.
Auf jeden Fall hat Stefan Fuckert mit ihm gesprochen.
Florian, seit 10 Minuten Fußballrentner, zumindest aktiv, wie fühlt es sich an?
Ja, aktuell freue ich mich eigentlich einfach nur, ganz viele Gesichter gleich zu sehen. Familie, Freunde sind da, der VIP-Raum ist angemietet und ja, dann feiern wir das, was war. Vielleicht nicht die 90 Minuten heute, aber die vielen, vielen Spiele vorher.
Es war ja schon ziemlich emotional, ne? Familie, Freunde mit den Trikots der kompletten Karriere. Auch irgendwie süß die Aktion, dass die Fußballschuhe wirklich an den Nagel gehängt werden. Hast du dir das genauso vorgestellt? So die letzten Minuten und die letzten Emotionen, die letzten Bilder?
Ja gut, im Spiel schaut man natürlich dann schon immer mal ein bisschen auf die Anzeigetafel, wie viele Minuten und Sekunden es noch sind. Und dann ja, habe ich schon gesehen, dass die Schiedsrichterin die Pfeife in den Mund nimmt. Dann weiß man, dass es vorbei ist und ich hatte im Vorhinein keine Ahnung, was die Familie und Freunde hier geplant haben, aber ich glaube, das macht es ja so besonders. Sie haben sich wirklich tolle Sachen einfallen lassen, haben mich mit vielen, vielen Dingen überrascht, zeigt eine große Wertschätzung und ich glaube, das ist am Ende das, was vor allem halt im Fußball zählt, dass man irgendwo so ankommt wie ich hier, das ist schon sehr, sehr besonders und das bleibt.
Schau mal nach vorne, Montag geht 6 Uhr oder 7 Uhr der Wecker, ich weiß nicht, ob du ein Frühaufsteher bist. Ab zur Geschäftsstelle, vorne auf dem Platz trainieren die Jungs. Ja. Es geht in die Geschäftsstelle ohne Trainingstasche im Auto. Ja. Das muss eigentlich noch in den Kopf rein, die Vorstellung, oder?
Ja, ich hatte ja schon ein paar Wochen und Monate Anlaufzeit, mir das vorzustellen. Bin ja in der Rolle jetzt auch schon im vierten Jahr. Jetzt fällt die Spielerrolle weg. Ich muss Montag mal meine Schuhe und die restlichen Sachen noch aus der Kabine holen. Vielleicht wird das nochmal ein emotionaler Moment, wenn ich den Spind räume und unser Torwart Josef mich nochmal in den Arm nimmt. Aber auch das gehört dazu und den Rahmen heute werde ich auf jeden Fall im Herzen behalten.
Jetzt spielen wir den Ball zurück zu unseren Jungs im Podcast. Wir reden viel zu wenig über Havelse. Über was sollten die Jungs mal sprechen? Gib Input.
Ja, ich glaube einfach über diese Besonderheit, die der TSV doch im Profifußball auch noch ausmacht. Sind 16 Spieler im Kader, die hier aus der Region Hannover kommen. Es sind also wirklich Jungs, die von hier kommen und ihren Traum vom Profifußball leben. Viele Spieler haben einen Nebenjob und arbeiten für den Fußball quasi, damit sie sich diesen Traum erfüllen können. Und ich glaube, das sieht man in ganz vielen Spielen auf dem Platz, dass sie da ihr Herz lassen. Und ja, wir haben da so eine kleine gallische Dorfgeschichte geschrieben mit zwei Aufstiegen in 4 Jahren und haben da ein kleines sportliches Geheimrezept. Und ich glaube, das sollte doch den einen oder anderen neugierig machen, wie der kleine Verein mit 5.000 Einwohnern das eigentlich schafft, im großen Profizirkus mitzuspielen.
Florian, vielen Dank. Und die Diskussion von unseren Vieren kannst du auf dem Schreibtisch im Büro hören.
Da freue ich mich sehr drauf, das mache ich.
Hau rein, ciao, danke dir. Ciao.
Ja, man kann ihm nur beglückwünschen. Also das sind, glaube ich, Momente, die darf nicht jeder sozusagen erleben oder auch entscheiden. Ja, ich habe das mal gesehen. Also vieles wusste ich ja gar nicht. Gut, Kaiserslautern, ist jetzt, glaube ich, schon 14 Jahre her. Hat für die Hertha gespielt, sogar auch schon mal im UEFA Cup oder in der Qualifikation. Hat 100 Drittligaspiele, habt ihr gesagt, hat Aufstiegsrelegation zur Bundesliga gespielt. Ist ein Spieler, der sich auch immer für links und rechts interessiert hat. War ja auch bei den Media Days, kommt da sensationell rüber. Ist wirklich das, was Havelse ausmacht. Ne? Einer mit einem großen Herz, dem man einfach nur das Beste wünscht, der 100% seinen Weg machen wird. Und natürlich kommt hier immer mal wieder jeder Verein zu kurz. Aber eine Sache sollte, glaube ich, durchgekommen sein in den letzten Wochen, dass wir Havelse nicht aufgegeben haben, sondern dass wir immer auch wahrgenommen haben und auch geschätzt haben, wie man sich dagegen stemmt mit den Möglichkeiten, die man hat. Es gibt so viele Traditionsvereine deutschlandweit, ich will jetzt nicht sagen weltweit, aber deutschlandweit, die wünschten sich eine Situation wie die beim TSV Havelse, aus diesen Möglichkeiten so unfassbar das Maximum rauszuholen. Und da bin ich mal gespannt, wie das weiterläuft, weil jetzt einen Riedel zu haben, der sich tausendprozentig auf das konzentrieren kann, nämlich die Weiterentwicklung, hat er auch erzählt, das Trikot mit designt und so weiter und so fort. Ne? Also all seine Talente außerhalb des Platzes gehen jetzt zu 1000%. Das riecht für mich irgendwann nach zweiter Liga für Havelse. Also Gratulation zu diesem Abschied und nur das Beste für die Zukunft. Und ich bin mir sicher, den werden wir noch in ganz anderer Stelle wiedersehen.
Was mir vom Samstag auch hängen geblieben ist, fand ich total bemerkenswert, diese Kabinenansprache, die Magenta dann live gezeigt hat. Das fand ich schon ziemlich cool. Und diese symbolische Geste, dass er dann wirklich seine Schuhe an den Nagel gehangen hat, fand ich sehr, sehr kreativ. Prinzipiell zu Havelse, was ich immer mit Havelse verbinde, ist der Name Finn Lakenmacher. Weil das ein Spieler ist, der sehr gut zeigt oder den Weg zeigt, wohin es gehen kann. Selbst wenn du mit Havelse mal gespielt hast in der dritten Liga. Weil ich glaube, die Mannschaft hat schon verstanden, wir sind jetzt hier ein Haufen, der wird jetzt nicht über Jahre zusammenspielen, sondern wir haben eine Saison lang Zeit, anderen Menschen zu zeigen, dass wir individuell alle irgendwie was können. Und alle haben da an Havelse verstanden, dass diese Saison ist ein Sprungbrett für uns. Und es gibt sicherlich ein, zwei Spieler, die nutzen das und die werden wir auch in den nächsten Jahren noch sehen. Und Finn Lakenmacher ist für mich immer so prädestiniert dafür. In dieser ersten Saison Havelse, der ist dann zu den Löwen, ist über die Löwen jetzt zu Darmstadt 98 und wer weiß, vielleicht steigt der im Sommer in die Bundesliga auf.
Es war auf jeden Fall ein Nachmittag unter dem Motto, einer geht, der andere kommt. Denn bei dem anderen Team gab es das Profidebüt von Noah Klose. Der Sohn von Miro Klose mit seinem ersten Profieinsatz für die Münchner Löwen. Werden wir vielleicht am Wochenende ein bisschen genauer drauf gucken bei dem sehr, sehr interessanten Spiel von den Löwen gegen Hansa Rostock, das ansteht. Strassi, da bist du ja involviert.
Ja, ich freue mich drauf. Endlich mal wieder Grünwalder. Ich werde nicht den Rasen betreten. Keine Sorge, falls da die Frage aufkommt. Ich freue mich auf ein Duell zweier großer Clubs in Deutschland. Ausverkauftes Haus ist selbstverständlich. Sportlich natürlich. Also wir haben ja 60 sozusagen, oder Sie sich ja auch selber aus dem Aufstiegskampf so schon ein bisschen rausgenommen. Aber wenn Sie gegen Rostock gewinnen, wer weiß, was da noch passiert. Dazu haben wir ja einen langen Vorlauf. Ab 13 Uhr wird gesendet. Die Refcam kommt wieder zum Einsatz. Wir haben unseren Spezi, den Schwabel, dabei. Und vielleicht erleben wir mal wieder ein Salto von einem Klose.
Da merkt man, wie alt wir geworden sind. Ne? 2006 ja. Stand der mit seinen beiden Söhnen da in Rio. Nicht 2006, in...
jetzt bin ich 2014.
2014, aber ist trotzdem lang her.
Ja gut, er hat ja damals, 2002... Falls ihr das noch wisst, gegen Saudi-Arabien, 3 Tore ne, zum Auftakt. Da ist ja sozusagen der Stern aufgegangen. Vorher kannte ich Klose auch nicht, aber das ist jetzt 24 Jahre her.
Das ist immer noch WM-Rekordtorschütze.
Das also am kommenden Wochenende eines von vielen Themen. Wir wollen aber jetzt noch nicht vorgreifen, sondern haben ja hier noch einen Job zu erledigen, der auch zu jeder Folge dazugehört.
Siehst du mal, was du mit deiner Frage in Gang gesetzt hast?
Was denken Sie?
Dass man sich auch Gedanken darüber macht.
Die Frage der Woche.
Gute Frage.
Die Frage der Woche ist eine Frage von euch aus der Community, die dreht sich um den Fußball oder um die dritte Liga. Wir müssen sie beantworten und können sie auch meistens beantworten. Ganz selten kommt mal vor, dass wir was nicht wissen. Schickt uns doch gerne mal eine Frage inklusive Antwort per Sprachnachricht auf unser 4:3 Handy. Die Nummer davon, die steht nochmal wo?
In den Shownotes.
Das ist total richtig. Und hier kommt die Frage der Woche für heute.
Hallo liebes 4:3 Team, hier ist der Moritz aus Mainfranken. Bevor ich zu meiner Frage komme, möchte ich euch unbedingt mitteilen, dass ich seit dem Aufstieg meines ersten FC Schweinfurt 1905 und somit seit Beginn dieser Saison nicht nur ein treuer Hörer, sondern mittlerweile auch ein großer Fan von eurem Podcast bin. Und das, obwohl meine Schnüdel nicht allzu oft Thema bei euch sind, wofür wir, und das muss ich zugeben, auch nicht wirklich herausragend viel tun. Naja, um das zu ändern, dachte ich mir, dass ich mich mal mit einer Frage der Woche bei euch melde. Und nachdem ihr in der Folge 101, der besten Folge aller Zeiten zum jetzigen Zeitpunkt, eine eigene Frage der Woche zu den Trainern der dritten Liga gestellt habt, dachte ich mir, dass ich folgendermaßen daran anknüpfe. Abgesehen von unserem Trainer Vicky Kleinhens, welche oder welcher andere Trainer der aktuellen Drittligaspielzeit haben eine Vergangenheit beim FC Schweinfurt? Entweder als Trainer selbst, als Spieler oder beides. Viel Spaß beim Nachdenken und die Antwort folgt zugleich.
Ich weiß es.
Also zwei Namen, ich weiß nicht wie viele, aber zwei Namen fallen mir direkt ein. Also er wollte jetzt wissen, wer schon mal Schweinfurt trainiert hat oder auch Spieler da war, ne? Oder Funktionär.
Generell, wer die Vergangenheit hat. Genau. Aber praktischerweise die beiden Namen, die haben ja am Wochenende gegeneinander gespielt.
Ja, aber dann sag es doch, Tobi, dann sei doch der Veggie.
Ja, Tobi Strobel hat doch damals den kleinen Heißmann geholt. Das war zumindest in dem Highlight-Video von Magenta Sport zu hören, das ich mir von dem Spiel angeguckt habe, von Verl gegen Hoffenheim. Also das, wenn der Fakt stimmt, Eddie Mielke hat es, glaube ich, verkauft. Dann würde ich dem jetzt einfach mal glauben.
Die Namen hätte ich jetzt auch genannt. Müssen wir jetzt mal mehr darüber nachdenken? Oder?
Also Tobi Strobel war auf jeden Fall in Schweinfurt. Das ist für mich Fakt. Jetzt frage ich mich gerade, ging es auch darum, dass der aus Schweinfurt kommt? Weil der kommt nicht aus Schweinfurt, das glaube ich nicht.
Es geht darum, wer schon mal für Schweinfurt gearbeitet hat, als Trainer oder Spieler.
War das nicht sogar mal so, dass bei irgendeinem, wahrscheinlich habe ich es auch bei Instagram, ich glaube, Tobi Strobel kommt sogar aus Ingolstadt, ne? Kann das sein?
Jetzt fragst du Sachen.
Schanzer? Oh. Naja, Schanzer oder Schnüdel, auf jeden Fall war er beim ersten FC Schweinfurt, das ist klar.
Und Kleiner Heißmann auch.
Ja, sein Assistent.
Sind es noch mehr?
Ja, das ist jetzt die Frage, weil das kann es nicht gewesen sein, das wäre zu einfach. Aber mir fällt jetzt auch nicht ein, wer da sein könnte. Also Daniel Brinkmann war bei Augsburg, glaube ich. Aber nicht in Schweinfurt.
Wir müssen jetzt nochmal überlegen, wie war denn die Frage gemeint? Also die schon mal in Schweinfurt Trainer waren oder auch da
gespielt? Oder Spieler.
Oder Spieler.
Ja. Von den anderen Trainern in der Liga.
Ja gut, wir haben natürlich jetzt unser historisches Lexikon nicht am Start. Ne? Also, Becky, wisst ihr jetzt wahrscheinlich genau, ob...
wir müssen ja nur
die Trainer
durchgehen.
Jürgen Luginger, der damals auch Trainer war bei Saarbrücken, ob der mal Spieler in Schweinfurt war, was kann ich nicht vorstellen. Nee.
Vielleicht sogar doch. Jürgen Luginger, der war so viel unterwegs. Vielleicht war der sogar in Schweinfurt.
Die Frage ist jetzt, genau, war Jürgen Luginger da noch im Amt, als er die Frage eingeschickt hat?
Ja, kann ich mir vorstellen, aber
und die anderen, wir können sie mal durchgehen. Also Wollitz, nein.
Nein.
Didi Hirsch, nein. Schulz,
nein.
Uwe Koschinat, nein. Daniel Scherning, auch nicht. Ja, Brinkmann, auch nicht. Janikis, auch nicht. Luc Holz, auch nicht. Sabrina Wittmann, auch nicht.
Also ich glaube, wenn, dann geht es nur noch um irgendeinen, der mal in Schweinfurt gespielt hat.
Ja.
Ich glaube nicht, der mal in Schweinfurt Trainer war. Und da muss ich, war Didi Hirsch mal in Schweinfurt?
Hat Marian Wilhelm mal?
Marian Wilhelm hat in Berlin gespielt.
Ach ja, das war das, genau. Wen haben wir denn noch?
Ich glaube, wir sind zu verkopft bei der ganzen Geschichte.
Selim Begovic, Wimmer,
warum
Pavel Dotschev.
Die Frage ist ja, wer war von denen mal in Schweinfurt,
Jesus Christus? Ja, ich gehe doch nur die Trainer durch.
Für mich so gerade das, wo ich mir denke, war Didi Hirsch mal in Schweinfurt? Können wir den Veggie anrufen?
Komm, wir loggen ein. Lass uns was lernen. Wenn es nicht so ist, dann haben wir was gelernt.
Ja. Okay, also nur Strobel.
Und kleiner
Heißmann.
Okay, alles klar.
So, wir kommen zur Auflösung. Die Antwort lautet 2. Wir starten mit Stefan Kleine-Heißmann, dem aktuellen Coach der TSG Hoffenheim 2. Dieser war nämlich ab der Saison 2018-19 für insgesamt 3 Spielzeiten bei den Schnüdeln unter Vertrag. Und auch wenn er das letzte Vertragsjahr aufgrund von Verletzungsproblemen nicht mehr auf dem Platz aktiv bestreiten konnte, so hat er damals das Trainerteam unterstützt und dabei einen gewissen Tobias Strobel. Ihr habt richtig gehört. Der Shootingstar, der Trainer der dritten Liga und aktueller Coach des SC Verl war nämlich vom November 2019 bis zum 1. April 2022 der Übungsleiter des 1. FC Schweinfurt 05. In seiner Amtszeit verpassten unsere Schnüdel damals den erstmaligen Aufstieg in die dritte Liga dramatisch in der Relegation gegen den TSV Havelse. Ja, ich hoffe, ihr seid auf das Ergebnis gekommen und ich hoffe, dass ich euch bald mal in den verbleibenden Spielen in Schweinfurt begrüßen darf. Denn ich bin auch einer der Stadionsprecher unserer Schnüdel. Strassi war schon da und ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich die anderen drei gleichzeitig oder einzeln bei unseren Spielen begrüßen dürfte. Bis dahin, allerbeste Grüße. Ciao.
Das rollende R. Ich liebe es.
Wunderbar.
Jetzt weiß ich ja, ich erinnere mich, es war eine tolle Begegnung damals in Schweinfurt mit dem Stadionsprecher. Also nur tolle Menschen, wünschen wir natürlich das Beste, aber wir haben natürlich wieder abgeliefert. Und ich habe in der Zwischenzeit Tobi Strobel noch gegoogelt, der kommt wirklich aus Ingolstadt, weil der war nämlich mal Spieler und vor allen Dingen Trainer der zweiten Mannschaft. Und das war damals irgendwann eine Thematik, warum auch immer, keine Ahnung. Also wir hatten im Prinzip alles richtig, selbst das, was nicht gefragt war.
Wahnsinn, wir brauchen Weggie gar nicht mehr, die Kategorie. Nee.
Wobei, ist irgendwie auch schon komisch, wenn niemand vorzeitig geht.
Ja, uns fehlte so die Sicherheit. Hat richtig gemerkt, dass wir noch so verkopft waren, noch gerätselt haben. Ja. Unnötig.
Aber es ist jetzt 0.34 Uhr am Rosenmontag.
Jetzt reicht's auch.
Ich glaube, jetzt kann man langsam sagen, jetzt können wir auf die Zielgerade einbiegen. Wo seid ihr denn noch am Wochenende unterwegs?
Duisburg gegen Schweinfurt.
Ach. Ja, siehst du.
Ja.
Guck mal.
Ich bin am Samstag an der Bremer Brücke nach langer, langer Zeit mal wieder in Osnabrück gegen Rot-Weiß Essen. Mhm. Ein sogenanntes direktes Duell im Kampf um den Aufstieg.
Wahnsinn. Dann haben wir natürlich bereits erwähnt Ulm gegen Saarbrücken. Ein richtig heißes Duell im Tabellenkeller. Den Sonntag haben wir euch auch schon ans Herz gelegt mit den Löwen gegen Rostock, ne, mit diesem langen Vorlauf. Und danach gibt es ja dann auch noch das Ostderby Aue gegen Cottbus. Alles live und exklusiv bei Magenta Sport.
16:15 ist ja noch Ulm-Saarbrücken, also im Prinzip ist jedes Spiel geil.
Ja. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder und dann wieder mit Veggi.
Ja, das sagst du so.
Und dann würde ich jetzt
ins Bett durch gehen. Die Nacht. Liebe Grüße, bis nächste Woche.
Jetzt verteilen wir Kamelle. Alaaf.
Der Wahnsinn. Das fängt doch schon sehr unterhaltsam an.
Ja, finde ich geil.
Und wie das gezündet hat.
Caramba, Carajo!
Es ist mehr als nur ein Spiel.
Und irgendwann werde ich wahrscheinlich hier dem Streuselkuchen nicht widerstehen.
Genau.
Ja, ehrlich.
4:3, der dritte Liga-Podcast von Magenta Sport.
Wir sind alle vier am Tisch, aber ansonsten kann es losgehen.